das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Zu einem Kampf gehören eigentlich immer mindestens zwei Kämpfer. Doch in diesem Kampf, der heute offiziell von der CDU eröffnet wurde, kämpft augenscheinlich nur einer. Und das ist nicht sie. Während sich Martin Schulz schon seit Wochen abstrampelt, um die Kanzlerin herauszufordern, lässt sich Angela Merkel nicht eine Sekunde aus der Ruhe bringen und schwebt scheinbar übermächtig über allem. Sie ist die wichtigste Botschaft, das war auch schon vorher so. Und nun scheint sich die CDU auf dieses altbewährte Rezept wieder zu verlassen. Ob das am Ende reicht? Über den CDU-Start in den Wahlherbst und ein ungleiches Duell berichtet Philipp Jahn.
Die sogenannte heiße Wahlkampfphase. In Dortmund beginnt sie ziemlich kühl. Als das kleine SPD-Team die Wahlplakate in der Stadt verteilt, regnet es in Strömen. Nein, leicht hat es die SPD wirklich nicht, 6 Wochen vor der Wahl. Zu übermächtig scheint die Kanzlerin. Geschlagen geben wollen sie sich trotzdem nicht.
Die Plakate müssen raus, sie sollen raus. Wir wollen letztendlich auch gute Positionen haben für unsere Partei, für unsere SPD. Und da muss man sich eben dementsprechend anziehen und dann dem Wetter, so wie man so schön sagt, trotzen.
Deutlich gemütlicher die Ausgangslage für die Kanzlerin. In den Umfragen meilenweit enteilt, startet sie ihren offiziellen Wahlkampf nicht etwa auf einem Marktplatz, sondern vor den eigenen Leuten. Mit der Botschaft, vieles ist gut und das bisschen, was nicht gut ist, kriegen wir auch noch hin. Den Namen ihres Herausforderers Martin Schulz erwähnt Merkel kein einziges Mal. Der von ihm vorgeschlagenen Quote für E-Autos erteilt sie aber eine Absage. Und sie holt nach, was sie bisher vermieden hat, die Autokonzerne in der Dieselkrise zu kritisieren.
Weite Teile der Automobilindustrie haben unglaubliches Vertrauen verspielt. Vertrauen verspielt, was auch nur die Industrie selber wiederherstellen kann. Und wenn ich sage die Industrie, da sind das jetzt schon erstmal die Unternehmensführung.
Auf dem Wochenmarkt in der Dortmunder Innenstadt ist die Bundestagswahl sehr weit weg. Hier ist der Wahlkampf immer noch in der Sommerpause.
In Wahllaune bin ich immer erst kurz vorher, muss ich gestehen, weil ich das ganze Geplänkel vorher und die ganzen leeren Versprechen nicht so wirklich ernst nehme.
Ich glaube, es will keiner was Aufregendes sagen und sich damit irgendwelche Stimmen vergeben. Ja, einfach fehlt so ein bisschen der Biss, ne, bei allen.
Aus Sicht des Politikwissenschaftlers ist das zwar eine verlockende Strategie für die Kanzlerin, aber auch riskant.
Es liegt auch eine gewisse Gefahr darin, wenn der Wahlkampf gewissermaßen von der Spitze her einschläfernd geführt werden sollte. Denn das könnte bedeuten, dass die eigene Anhängerschaft zu siegesgewiss wird und im Grunde genommen dann nicht mehr zu den Wahlurnen hingeht.
Tatsächlich wirkt die Stimmung in Dortmund routiniert, der Applaus nach Merkels Rede irgendwie pflichtbewusst. Und als das Programm auf der Bühne schon weitergeht, fällt ihr doch noch ein, weswegen sie eigentlich hier ist.
Ich habe ganz vergessen, dass die Wahl natürlich nicht entschieden ist und dass wir jede Stimme brauchen. Und ich darauf zähle, dass ihr Beifall nur der Auftakt zu großem Engagement war.
Ganz ohne Wahlkampf geht es dann eben doch nicht. Und so stehen in den nächsten Wochen rund 50 Termine im Kalender der Kanzlerin. Für die sogenannte heiße Phase des Wahlkampfs, die bisher noch ziemlich kühl ist.
Rechtsextremismus ist leider keine Seltenheit in den Vereinigten Staaten und zeigt sich in diesen Stunden wieder auf besonders rabiate Weise. Nachdem in Charlottesville, einer Unistadt 100 Kilometer südwestlich von Washington im Bundesstaat Virginia, nachdem dort Rechtsextreme und Neonazis aufmarschiert waren, kam es zu regelrechten Straßenschlachten mit Gegendemonstranten. Präsident Trump verurteilte die Gewalt, dürfte aber auch wissen, dass sich ultrarechte Gruppen in den USA gestärkt fühlen, seitdem im Weißen Haus ein Mann sitzt, den sie unterstützen und der sich von Menschen aus ihrem Dunstkreis beraten lässt. Über den Gewaltausbruch in Charlottesville, Jan-Philipp Burgert.
Ausnahmezustand in Charlottesville. Rechtsextremisten liefern sich Straßenschlachten mit Gegendemonstranten. Bis zu 6.000 Menschen sollen vor Ort sein. Auf beiden Seiten gibt es Verletzte durch Schlägereien und mindestens einen Toten. Ein Auto fährt in eine Gruppe von Gegendemonstranten, nach bisherigen Erkenntnissen absichtlich. Präsident Trump meldet sich aus seinem Golfclub in New Jersey zu Wort. Wir verurteilen aufs Schärfste diesen Ausdruck von Gewalt, Bigotterie und Gewalt auf vielen Seiten.
and violence on many sides.
Das ging schon seit langer Zeit in unserem Land vor.
It's been going on for a long time in our country.
Die Ausschreitungen könnten den Präsidenten in Erklärungsnot bringen. Denn er hat unter den rechtsextremen Teilnehmern der eskalierten Kundgebung viele Unterstützer. Darunter landesweit bekannte Neonazis wie den früheren Ku Klux Klan-Chef David Duke. Das hier ist ein Wendepunkt für das Volk dieses Landes. Wir sind entschlossen, uns unser Land zurückzuholen. Wir werden die Versprechen von Donald Trump erfüllen. Das ist, woran wir geglaubt haben. Das ist, warum wir ihn gewählt haben. Weil er gesagt hat, dass er unser Land zurückholen wird. Und das müssen wir tun. Trump wird schon seit langem vorgeworfen, er habe sich zu spät und nur halbherzig von den Ultrarechten distanziert. Im Wahlkampf hatte ihn die sogenannte Alt-Right-Bewegung unterstützt, die an der Kundgebung in Charlottesville beteiligt ist. Alt-Right steht für alternative Rechte. Hinter dem Begriff verbirgt sich ein Sammelbecken für Rassisten und Nationalisten.
Hail Trump! Hail our people! Hail victory!
Heil Trump, heil unserem Volk, Sieg heil, ruft dieser Mann am Rednerpult. Entstanden ist das Video wenige Tage nach Trumps Wahlsieg in Washington bei einer Konferenz der Alt-Right-Bewegung. Trump hatte die Gruppierung im Wahlkampf stillschweigend toleriert und sogar eine Galionsfigur der Alt-Right zu seinem Wahlkampfmanager gemacht. Steve Bannon war jahrelang Chef der rechtspopulistischen Meinungswebseite Breitbart News, die er selbst als Plattform für die Alt-Right bezeichnete. Nach Trumps Wahlsieg wurde Bannon Chefstratege im Weißen Haus. Anlass für die rechtsextreme Kundgebung in Charlottesville war der Beschluss der Stadt, eine Statue des konföderierten Generals Robert E. Lee aus dem amerikanischen Bürgerkrieg zu entfernen. Lee war ein Verfechter der Sklaverei. Der Kampf um die amerikanische Geschichte in Charlottesville wirft die Frage auf, was für eine Gesellschaft Amerika in Zukunft sein will.
Die USA beschäftigt weiterhin auch der Konflikt um Nordkoreas Atomprogramm. Hier dringt China jetzt auf eine friedliche Lösung. Damit beginnt die Nachricht mit Susanne Daubner.
Staatspräsident Xi habe alle Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen, hieß es aus Peking, nach einem Telefonat Xis mit US-Präsident Trump. An Nordkorea gebannt hatte Trump zuletzt gedroht, der Plan für eine militärische Lösung liege auf dem Tisch. Mit Blick auf die politische Krise in Venezuela sprach er ebenfalls von der Möglichkeit, militärisch einzugreifen. Die Regierung in Caracas nannte Trumps Äußerungen wörtlich einen Akt der Verrücktheit. Nach der Präsidentenwahl in Kenia hat es bei Protesten Menschenrechtlern zufolge 24 Tote gegeben. Die meisten Opfer seien in Nairobi von Polizisten erschossen worden. Das Rote Kreuz behandelte 93 Verletzte. Nach offiziellen Angaben hatte Wahlsieger Kenyatta gut 54% der Stimmen erhalten. Sein Herausforderer Odinga spricht von Wahlbetrug. Im Fipronil-Skandal sind jetzt auch in Spanien belastete Produkte aufgetaucht. Im Baskenland wurden in einem Lebensmittelunternehmen 20 Tonnen mit Insektengift belastetes Flüssigei entdeckt. Laut Behörden wurde die Masse aber noch nicht weiterverarbeitet. Fipronil-belastete Eier wurden bereits in 15 EU-Ländern, der Schweiz und Hongkong gefunden. Der Ursprung des Skandals liegt in Belgien und den Niederlanden. Das Umweltbundesamt plädiert dafür, Dieselautos nicht länger bei der Mineralölsteuer zu bevorzugen. Behördenpräsidentin Krautsberger sagte der Rheinischen Post, Dieselfahrer würden derzeit pro Liter Kraftstoff 18,4 Cent weniger bezahlen als Nutzer von Benzinern. Selbst bei Abzug der höheren Kfz-Steuern für Dieselautos seien das jährlich rund 1,5 Milliarden Euro vom Staat. Im Vergleich dazu werde die Elektromobilität bis 2020 mit knapp 1 Milliarde Euro gefördert. Auf Korsika sind wegen Waldbränden fast 1000 Menschen, überwiegend Touristen, in Sicherheit gebracht worden. Löschflugzeuge unterstützen die Feuerwehrleute auf der französischen Mittelmeerinsel. Nördlich von Bastia sind etwa 2000 Hektar Vegetation verbrannt. In den angrenzenden Küstengebieten ist die Lage laut Behörden wieder stabil.
Auch die große Hitze in Südeuropa scheint die Touristen nicht abzuhalten. In Spanien werden in dieser Saison mehr als 80 Millionen Urlauber erwartet. Das ist neuer Rekord. Besonders die Deutschen legen sich hier gern neben ein paar andere in den Sand, denn viele mögen nicht mehr in die Türkei oder nach Ägypten reisen. Spanien ist also zum Urlaubsparadies verdammt. So beklagen es zumindest immer mehr Einheimische, die sich überrannt fühlen und nun eine Obergrenze fordern. Eine Obergrenze für Fremde am Strand. Natalia Bachmeier.
Egal, ob sie Touristenbusse beschmieren oder im Yachthafen von Palma Farbbomben zünden, die katalanische Jugendorganisation Aran inszeniert sich wie eine Spaßgeria mit Logo, damit auch jeder weiß, wer es war. Und in Barcelona werden die Reifen von Leihfahrrädern zerstochen. Bekennerschreiben liegen zwar nicht vor, aber für Touristen ist es auch so an den Wänden abzulesen. Die Stimmung war schon mal besser. Die wollen uns hier einfach nicht. Das ist schwierig. Wenn die Touristen wegbleiben, verliert Barcelona eine Menge Geld. Irgendwie muss man da die Balance finden.
Es ist halt auch einfach extrem voll. Und klar, wenn man Einheimischer ist, dann nervt es wahrscheinlich einfach, wenn alle schönen Plätze überlaufen sind.
Wahrscheinlich bricht in diesem touristischen Supersommer offen aus, was schon seit langem gärt. Der Unmut über steigende Preise, über Luxussanierungen, über die Zweckentfremdung von Wohnraum. In Palma de Mallorca führt eine Bürgerinitiative genau Buch. Gerade mal 5 bezahlbare Wohnungen für Normalbürger. Und das hier sind die Touristenunterkünfte. Furchtbar. Da kommen dann 5, 6 Jungs in eine Wohnung. Was wollen die? Beten? Lesen? Nein, die wollen Party. Gift fürs Zusammenleben. Dieser Wagen ist überflüssig. Noch so eine Aktion, diesmal gegen Mietautos. Einzelfälle, sagen Lokalpolitiker, die man nicht dramatisieren dürfe. Der spanische Regierungschef dagegen sieht offenbar die Zeit für einen Appell gekommen. Mehr als 2,5 Millionen Menschen arbeiten im Tourismus. Er macht mehr als 11% unserer Wirtschaftsleistung aus. Wir müssen auf diese Branche gut aufpassen und sie gut behandeln. Die Regionalregierung der Balearen hat allerdings schon mal die Notbremse gezogen. Seit dem 1. August gilt dort eine Obergrenze für die Anzahl von Urlaubern. Und für illegale Vermietungen drohen bis zu 400.000 Euro Strafe.
Wir kommen zum Sport und damit zum Fußball. Dass ein Sechsligist gegen einen Bundesligisten spielt, das gibt es nur im DFB-Pokal. Und so durfte heute der kleine 1. FC Rielasingen-Arlen aus Südbaden gegen die große Borussia aus Dortmund ran, Julia Büchler.
Genau, und so ging es in der ersten Pokalrunde gleich gegen den Pokalsieger gegen Dortmund. Besser geht's nicht. Auch wenn die Fans dieses kleinen Vereins selbst nur zu 1% an den Sieg geglaubt hatten, für sie war es das Spiel des Jahres. Die 4 Gegentore, fast egal. Die hat Dortmund sowieso ziemlich locker ohne seinen zickigen Superstar Dembélé hinbekommen. Er war suspendiert, weil er unter der Woche einfach mal das Training geschwänzt hat. Dembélé will weg und unbedingt nach Barcelona wechseln.
Von den BVB-Bossen gab es heute kein Statement zum Thema Dembélé. Dafür kündigte aber der Trainer eine zeitnahe Entscheidung an.
Heute Abend sitzen wir zusammen, Aki Watzke und Michael Sorg und ich. Und dann morgen wird der Verein da etwas über sagen.
Ob die Suspendierung verlängert wird?
Morgen früh will der Verein da reagieren.
In Freiburg gegen den Sechsligisten FC Rielasingen blieb die Überraschung erwartungsgemäß aus. Batra mit dem 1:0 und Aubameyang mit dem zweiten Treffer per Elfmeter. Die Frage war nur noch, wie hoch wird der amtierende Pokalsieger gewinnen? Das 3:0 erzielte wieder Aubameyang. Der Sechsligist hielt überraschend gut mit. Der Ehrentreffer blieb den Amateuren vom Bodensee aber verwehrt. Dortmunds Top-Torjäger Aubameyang traf dann zum 4:0 Endstand gegen leidenschaftlich kämpfende Rielasinger, die sich ihre Kaltgetränke und die Selfies mit den BVB-Stars nach dem Schlusspfiff wahrlich verdient hatten.
Normalerweise ermittelt sie als Hauptkommissarin für die Polizei in Niedersachsen. Aber jetzt steht sie immer öfter auf dem Rasen. Bibiana Steinhaus ist befördert worden. Ab nächsten Wochenende, da ist sie die erste Erstligaschiedsrichterin in der deutschen Fußballgeschichte. Ja, und als Warm-up, da durfte sie heute schon ran beim Pokalspiel zwischen Chemnitz und den Bayern. Strittige Szenen gab es nicht in diesem Spiel, aber eine, und die war ziemlich kurios.
Was für ein Schlitzohr, Franck Ribéry. Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus will den Ball nur um Zentimeter verlegen. Da zieht Ribéry frech an ihrem Schnürsenkel und bekommt prompt Haue von Steinhaus.
Aber sie hat gelacht und das ist positiv.
Es war nur so ein kleiner Spaß mit ihr, mit dem Schnürsenkel.
Ja, das ist muss immer respektieren.
Seinen Spaß hatte auch Robert Lewandowski. In der 20. Minute traf er per Freistoß. Aber Bayerns Mittelstürmer bekam Hilfe vom Mittelstürmer des Chemnitzer FC. Daniel Frahn verließ die Mauer und lenkte den Ball mit der Hand, unhaltbar für Torwart Kunz, ab. Die Ribéry-Party begann in Halbzeit 2, 51. Minute, sein genialer Pass auf Coman, das 0:2. Für den Drittligisten Chemnitz war das Spiel spätestens ab jetzt zu schnell. Der Rekordtransfer aus Lyon, Tolisso auf Lewandowski, das 0:3 in der 60. Minute. Dann kam der Schnürsenkelstreich. Steinhaus verzichtete auf Gelb. Sekunden später traf Ribéry zum 0:4. Robert Lewandowski war da schon ausgewechselt. Eine Minute vor Schluss, Mats Hummels mit dem Kopf zum 0:5 Endstand. Nach der verkorksten Vorbereitung haben die Bayern den Spaß am Fußball wiedergefunden.
Und hier die weiteren Ergebnisse. Die Lea Turnerschaft verliert gegen Köln mit 0:5. Erntebrück verliert gegen Frankfurt 0:3. Unterhaching Heidenheim 0:4. Eichede Kaiserslautern ebenfalls 0:4. Der Lüneburger Sportclub verliert gegen Mainz 1:3. Halberstadt Freiburg 1:2. Regensburg Darmstadt 3:1. Erfurt Hoffenheim 0:1. Und Bielefeld gegen Düsseldorf ging in die Verlängerung 1:3. Hier der Endstand. Und die letzte Partie des Tages, Würzburg gegen Bremen 0:3. Tag 8 heute bei der Leichtathletik-WM in London und endlich konnte das deutsche Team jubeln und zwar gleich über 4 Medaillen.
Tränen der Freude bei Johannes Vetter, der Speerwerfer, der erste deutsche Weltmeister bei dieser WM. Sein erster Versuch gleich der weiteste, 89,89 Meter, reichen am Ende zum Gewinn der Goldmedaille. Nur 6 Zentimeter fehlen Thomas Röhler zu Bronze, der Olympiasieger wird nur Vierter, Andreas Hofmann Achter. Nur der Franzose Meyer sammelt mehr Punkte als Rico Freimuth und Kai Kaczmirek, die sich aber beide über eine Medaille freuen dürfen. Im abschließenden 1500-Meter-Lauf können die deutschen Zehnkämpfer ihre Podestplätze verteidigen. Freimuth gewinnt Silber, Kaczmirek Bronze. Für beide ist es der größte Erfolg ihrer Karriere. Sie sorgt für eine faustdicke Überraschung, Pamela Dutkiewicz, Bronze über die 100-Meter-Hürden. Dabei kommt die deutsche Meisterin gar nicht so gut aus den Startlöchern, zeigt dann ein starkes Finish, 12,72 Sekunden, Platz 3 und Edelmetall. Ein sportliches Drama erlebt Usain Bolt. Der Superstar aus Jamaika verletzt sich als Schlussläufer der 4x100-Meter-Staffel und muss sich ohne die erhoffte Medaille verabschieden. Welch schmerzhaftes Karriereende für den erfolgreichsten Sprinter aller Zeiten.
Manchmal geht alles ganz schnell. Vielleicht sind Sie nun in wenigen Sekunden viel reicher. Hier die Lottozahlen. 5, 15, 25, 27, 47, 49. Superzahl die 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und zum Schluss der Sendung begrüße ich an diesem schönen Herbsttag Sven Plöger. Bleibt das etwa so?
Ja, also ich glaube, das wäre selbst für Ende Oktober kein schöner Herbsttag gewesen, Karin. Und ich kann aber versichern, und sonst hätte ich mich heute Abend auch nicht hierher getraut, es wird besser werden. Allerdings ist das auch gleich wieder nur ein Sommerintermezzo. Denn Dienstag, wo es dann richtig heiß wird, kommen anschließend schon wieder neue Gewitter. Apropos richtig heiß, ich möchte noch mal zurückschauen in die Geschichte des Wetters ein bisschen. Heute in Schloss Holte-Stukenbrock 16,2 Grad. Das hat mit Sommer überhaupt nichts zu tun. Und dann schauen Sie mal genau heute vor 14 Jahren. Höhepunkt der damaligen Hitzewelle des heißen Sommers 2003. Am selben Ort, das ist in Nordrhein-Westfalen, 39,7, fast 40 Grad. Und gucken Sie mal hier auf dem Bild von André Hergemöller gemacht, wie der Mais damals aussah und wie er, viele mögen sagen, Gott sei Dank heute aussieht. Also Regen ist nicht nur schlecht. Das war das Regenplädoyer an der Stelle von mir. Und jetzt gucken wir auf die Temperaturen für die nächsten Tage. Wir bleiben in der Region Schloss Holte-Stukenbrock, gehen jetzt rüber nach Bielefeld, das ist direkt in der Nachbarschaft. Dienstag dann 28, 29 Grad und danach hopst das hier so ein bisschen wieder runter. Also Sommerintermezzo kommt, nur in der kommenden Nacht wird man davon noch nichts merken. Es sind immer wieder mal ein paar Tropfen unterwegs. Meistens ist es ein einfach bewölkter Himmel und die Frühtemperaturen bewegen sich dann so zwischen 11 und 16 Grad. Der Vormittag in der Nordhälfte ist es ziemlich schnell ganz schön schön, nur noch ganz vereinzelte Schauer unterwegs. Der Süden müht sich ab, also da ist man mit Spätaufstehen zumindest wettermäßig gut dran, da verpasst man wenig. Nachmittags wird es dann auch in der Südhälfte ein bisschen freundlicher. Der ein oder andere Schauer, der dann langsam abzieht, kann aber immer noch stattfinden. An der See, Nordsee, Ostsee, richtig schönes Wetter. Temperaturen 17 bis 22, am Rhein auch mal 23 Grad. Und der Westwind nimmt nach Norden zu, Ostsee Stärke 5. Das sind die Aussichten. Der Montag ist dann so ziemlich der Top-Tag bei 22 bis 27 Grad. Am Dienstag wird es vor allen Dingen im Süden und Osten, Sie sehen das hier, richtig heiß. Aber dann kommen aus Westen schon wieder die neuen, teils kräftigen Gewitter. Aber eben, Karin, ein bisschen Sommer-Comeback findet dann doch statt.
Vielen Dank, Sven. Und mit diesen ein bisschen guten Aussichten entlassen wir Sie in die Nacht und wünschen eine schöne solche. Jetzt kommt das Wort zum Sonntag und morgen sind wir wieder für Sie da. Bis dahin.